So, willkommen bei It's Game Day. Heute mal in etwas anderer Konstellation. Heute zu Gast das bayerische Kraftpaket Markus Dangers oder wie ich ihn liebevoll nenne, Bavarian Thor, der bayerische Thor. Danger, schön, dass du beim Podcast dabei bist. Live aus der Corona, zu Hause, an Corona erkrankt. Wie geht's dir? Wie ist es dir die letzte Zeit ergangen? Erzähl mal.
Ja, servus erstmal. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, wie du es schon sagst, bin seit 2 Tagen in Quarantäne, also trifft sich das jetzt mit dem Podcast ganz gut. Ich habe jetzt sehr viel Zeit. Nee, alles bestens soweit. Ich hatte ein paar Tage ein bisschen Kopfschmerzen und Gliederschmerzen, aber jetzt wieder alles in Ordnung. Ich muss jetzt noch 5 Tage hier wahrscheinlich verbringen. Und ja, ich freue mich jetzt auf den Podcast. Das kommt genau richtig.
Ja, ein bisschen Zeitvertreib, gell?
Genau.
PlayStation läuft wahrscheinlich schon heiß.
Ja, leider nicht, ja. Ich habe leider noch ein anderes Projekt, wo ich gerade dran arbeiten muss, das ist die Bachelorarbeit.
Also dann lieber den Fokus auf die Bachelorarbeit legen.
Genau, leider ja.
Ja, dein Studium ist interessant. Wo wir uns damals kennengelernt haben, du warst der allererste Profi hier in der Factory. Du warst der allererste Profi. Ich werde das nie vergessen. Ich habe eröffnet 2016 und wir haben uns kennengelernt 2017. Und ich weiß noch, du hast angerufen und gesagt, ja, du spielst beim HBW und du willst noch zusätzlich was machen. Und ich habe mich gefreut, nachdem ich aufgelegt habe, ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, weil ich dachte, endlich, Mann, das ist genau das, warum ich eröffnet habe. Habe dann das Training geplant und dachte, boah, der ist Profi, da habe ich geguckt, da muss man ordentlich Gas geben. Dann habe ich das Training geplant und erzähl mal, Danger, wie war denn das erste Training?
Ja, das ist eine gute Einleitung eigentlich, dass du mit dem Studium anfängst. Ja, ich habe ja zu der Zeit, wie du gesagt hast, eigentlich nicht so viel Zeit in mein Studium investiert, sondern lieber versucht, das hier mit Personal Training zu verbringen. Deswegen war das wahrscheinlich kein Zufall, dass wir uns getroffen haben. Ja, war witzig, weil es ja so war, dass ich in der Zeit, wo ich in Balingen gespielt habe, in der dritten Liga, da gab es noch kein Kraft- oder Athletiktraining vom Verein aus für die Spieler, die halt im Nachwuchskader sich da befunden haben. Und dann habe ich mir gedacht, der muss es halt selber machen. Und du hast gedacht, da kommt halt ein Erstliga-Profi. Und dann kam halt da so ein Drittliga-Frack daher. Und dann hast du mir, glaube ich, in der ersten Sitzung gleich mal schön nach 10 Minuten die Schuhe ausgezogen. Ich glaube, so nach einer Viertelstunde war Feierabend, weil ich mich so hier erinnern kann, da ging gar nichts mehr. Da war der Puls bei 200 und dann hast du auch gemerkt, ui, das ist ja doch nicht das, was du jetzt erwartet hast. Und dann ging es, glaube ich, über 3 Jahre, bis wir dann irgendwann mal auf einen Punkt kamen, wo es einigermaßen ging, ja.
Ja, ich werde es nicht vergessen, das war echt... Wir haben trainiert, ich glaube, wir haben beim Warm-up, das Warm-up und der erste Part vom Weak Spot, ich glaube, da war dann schon Schicht im Schacht.
Ja, ich kann mich noch erinnern, weil ich hatte da, glaube ich, die 1-2 Jahre davor dieses Buch von Exos gelesen und wie das Training aufgebaut ist und dachte mir, ja, das klingt doch eigentlich ganz gut und so, das kriegen wir schon hin. Aber in der Theorie und Praxis war dann doch ein Unterschied, muss man sagen. Das hat dann noch ein bisschen gedauert.
Ja. Geil, das war echt unvergessliche Momente. Ja, genau, das Studium, wo du damals gemacht hast, ich weiß es auch noch, in deiner Zeit in Balingen, du warst immer wieder so im Zwiespalt, gell? Sollst du Studium fokussieren, sollst du Handballkarriere fokussieren? So diese 3 Jahre, die du, 3 Jahre warst du hier. Genau, und diese 3 Jahre, die du hier verbracht hast, das war ja immer so für dich persönlich immer so ein Zwiespalt. Wie war das für dich? Ich meine, das Hauptziel, das Ziel mit der größten Priorität war ja eigentlich Profi werden oder Profi sein, noch weiter aufsteigen. Okay, du hast ja, warst ja schon Profi, aber erste Liga, zweite Liga, das war ja dein Anspruch. Ich weiß noch manchmal, dass für dich immer so eine Zerreißprobe war, aber wie war das für dich? Wie hat sich das auch bei dir niedergeschlagen?
Ja, das war tatsächlich gar nicht so einfach in der Zeit, weil ja, wie du gesagt hast, die Priorität eigentlich darauf lag, im Sport weiterzukommen. Und das ging nur über Extrastunden irgendwie und gleichzeitig mit dem Zug nach Albstadt und von Albstadt wieder nach Balingen und von Balingen nach Tübingen. Das hat man halt irgendwann gemerkt, dass man halt, man kann nicht beides richtig machen. Also ich habe auch schnell gemerkt, dass die Leidenschaft halt beim Sport ist und gerade nicht im Studium. Und deswegen habe ich halt die Zeit dann auch eben in dich oder mit dir investiert, in mich sozusagen. Und Ja, da gab es schon viele Wochen und Monate, wo man halt gemerkt hat, man kommt im Studium gar nicht hinterher, man kommt nicht weiter, man kann auch gar nicht mit den Leuten in Tübingen irgendwie interagieren, weil man einfach gar nicht da ist. Und das war schon immer ein bisschen schwierig, da auch den Spagat hinzubekommen, dass man da auch gar nicht, also dass man da auch ein bisschen weiterkommt, aber man muss ja auch ehrlich sagen, oder jetzt so rückblickend die Jahre in Balingen habe ich natürlich im Studium halt nicht sehr viel hinbekommen, weil da einfach auch gar kein Kopf dafür da war, ja, und auch gar nicht die Leidenschaft und auch der Wille, da weiterzukommen. Das hat sich dann aber erst ein bisschen mit dem Wechsel in die Schweiz und dann auch an die Fernung ein bisschen geändert, ja.
Ja. Du bist, wie alt warst du, als du hierher gewechselt bist? Du bist von Fürstfeldbruck gekommen, gell?
Genau, ich glaube, ich war 21.
Ja, gut.
20, 21, sowas die Ecke.
Ja.
Ja.
2017, 21, 22, 27.
Ja.
Studium aktuell, Studienschwerpunkt. Was ist gerade Studienschwerpunkt?
Politikwissenschaft immer noch tatsächlich, hat sich in
Okay.
Tübingen gehalten.
Okay.
Und jetzt gerade schreibe ich die Arbeit in der Umweltpolitik, meine Bachelorarbeit. Und danach soll es mit dem Master weitergehen, auch über der Fernuni, Umweltwissenschaften. Also das ist dann so das Themengebiet, was mich gerade am meisten interessiert. Ja.
Grüner Daumen.
Ja, schauen
Grünes
wir
Thema.
mal.
Grünes
Schauen wir.
Thema. Grünes
Ja,
Thema. Ein grünes
genau.
Thema. Hast ja gerade wahrscheinlich viel zu recherchieren aufgrund der aktuellen Situation. Ne? Bietet
Ja.
sich dann wahrscheinlich auch relativ gut an. Wenn du mal so auf die letzten 3 Jahre, auf die 3 Jahre in Berlin guckst, du bist gekommen, du hast dich reingebissen, du hast dir einen Namen erarbeitet in der zweiten Mannschaft. Was waren so für dich die handballerischen Highlights aus diesen 3 Jahren?
Ja, man muss das, glaube ich, so ein bisschen in den Jahren so ein bisschen aufdröseln, weil es sehr unterschiedliche Saisons waren. Also die erste Saison war ja wirklich eigentlich nur für mich im Fokus, dass ich gesagt habe, ich will noch mal in der dritten Liga spielen, weil wir das mit Fürstenfeldbruck waren zu dem Zeitpunkt nicht, glaube ich, das noch mal machen kann, weil wir im Abstieg gespielt haben. Und dann hat sich das mit Baling halt ergeben und gleichzeitig war, ich glaube, zu der Zeit Fabi auch verletzt. Und ich glaube im Knie, ich weiß es aber nicht mehr genau, auf jeden Fall hatte ich halt recht früh eine ähnliche Spielzeit in der dritten Liga wie in Fürstenfeldbruck. Und das war für mich eigentlich schon jetzt nicht so zu erwarten, weil ich mit Fabi natürlich, oder ja, Fabi einen super Mitspieler da auf der Position hatte oder habe. Und ja, dann war es eben so, dass ich gemerkt habe, ja, ich muss ja irgendwie ein bisschen weiterkommen, die Jungs sind schon ein bisschen weiter körperlich hier und dann habe ich natürlich auch da kam der Kontakt zu dir zustande. Das hat sich im ersten Jahr, glaube ich, auch sehr bezahlt gemacht gleich, dass man da ein bisschen mehr Input bekommen hat und dann gleichzeitig war es natürlich ein Riesenhighlight bei der ersten Mannschaft in Balingen zu trainieren, was ich da vorher so nicht kannte. Also das war eine gestandene Bundesligamannschaft mit richtig vielen Allstars, muss man mittlerweile sagen und das war ja auch ein Riesenhighlight und irgendwie hat man dann schon gemerkt, wenn man halt ein bisschen mehr investiert und ein bisschen dranbleibt, dann kann man da auch mal ein Tor werfen im Training oder eine Sperre halten oder so. Also es war dann schon auch so im ersten Jahr das größte Highlight, dass man gemerkt hat, okay, irgendwie, ja, wenn man was macht, dann kommt man da schon auch irgendwie, kommt man da schon zurecht. Und ja, im zweiten Jahr war es dann eben so, dass man schon auch eben ja, ein bisschen gefestigter war in der Mannschaft auch. Ja, die Leistungen auch noch besser wurden, glaube ich, im Vergleich zum ersten Jahr und auch der Kontakt mit der ersten Mannschaft größer wurde. So, und ja, dann so ins dritte Jahr rein, muss man sagen, ist dann, sag ich mal, die Leistungen stabil geblieben, glaube ich, in der dritten Liga bei mir. Also ich konnte es dann auch zeigen, was ich die Jahre davor gezeigt habe. Und bei der ersten Mannschaft war ich weiterhin dabei, aber das war halt dann eben gerade dieser Scheidepunkt, schafft man es in die erste Mannschaft oder nicht? Und da habe ich dann gemerkt, ja, wenn man es halt jetzt nicht schafft, aus welchen Gründen auch immer, dann macht es natürlich auch Sinn, sportlich ein anderes Level nochmal zu forcieren, weil man dann halt dann 4 Jahre dritte Liga im Stück gespielt hat. Und dann habe ich mich dann auch zum Wechsel entschieden. Und ich glaube, das war auch im Nachhinein sinnvoll, weil dann auch eben ein anderes sportliches Niveau dann nochmal sich da aufgeboten hat. Und ja. Deswegen war das so ein bisschen, waren unterschiedliche Saisons, aber ja, sehr lehrreiche Jahre auf jeden Fall.
Sehr lehrreich, ja. Wenn du vorhin dir gesagt hast, das Training, wo du das schon gemerkt hast im ersten Jahr, dass es da dich etwas weiterbringt, wie war das Training für dich vom positiven Effekt, von der positiven Beeinflussung deiner Physis. Wie hast du die Jahre Stück für Stück erlebt? Ja, wenn du überlegst, wie du angefangen hast, wenn du überlegst, wie du dann gegangen bist, du bist ja zwischenzeitlich ja immer wieder mal auch, wo du noch in Pfadi gespielt hast, bist du oder in Konstanz gespielt hast, bist du ja wieder zu uns gekommen, hast bei mir gepennt und wir haben da die Preseason durchgezogen, dass du dich extrem vorbereiten kannst. Ich habe von außen gesehen, was sich verändert hat. Ich habe von außen gesehen, wie du gekommen bist, wie du gegangen bist, wie du zwischenzeitlich auch von der Konstellation her warst, von der körperlichen Physis. Wie war das für dich? Wie war dein Erlebnis, die Jahre aufeinander aufbauend, deine körperliche Veränderung? Was waren die besonderen Dinge, die du gemerkt hast, die sich verändert haben und den Mehrwert, den du da aus diesem ganzen Training mitnehmen konntest für dich selber als Spieler?
Ja, die waren sehr, sehr groß oder wahrscheinlich war das das Fundament, warum ich jetzt auch jetzt hier in Essen sitze. Also ich glaube so im Nachhinein, dass das ohne das Training gar nicht möglich gewesen wäre, weil ich einfach auch zu dem Zeitpunkt, wo ich nach Berlin kam, nicht wirklich fit war. Also ich hatte ja mit der Knochenhaut Probleme. Ich hatte auch einfach ja sehr viel auf Masse gepumpt. So, ich war jetzt nicht wirklich schnell oder im Vergleich zu jetzt schnell auf dem Ball, sage ich mal so. Muss man auch relativieren. Das, im Endeffekt hat sich das im ersten Jahr das Fundament so gelegt, dass ich überhaupt Leistungssport auf dem Niveau mit dem Trainingsaufwand halt überhaupt erstmal machen konnte, weil ich ja schon im Trainingsalltag in der zweiten Mannschaft mit 4-mal Training, glaube ich, und vielleicht einmal Training bei der ersten Mannschaft, also 5-mal Training die Woche, das war für mich schon ein Riesenschritt vom Fürstenfeldbruck davor. Und da hat das Training jetzt bei dir und mit dir erstmal geholfen, dass ich überhaupt auf dem Niveau bleiben kann. Da haben wir ja oft auch einfach Einheiten gemacht, wo wir so einen Erhalt gemacht haben oder Regeneration, weil ich ja teilweise gar nicht auf dem Level so zurechtgekommen bin. Und dann hat sich, glaube ich, so auch im zweiten Jahr der Körper dran gewöhnt und man hat sich athletisch, denke ich, auch verbessert, auch körperlich. Und dann konnte man eben weitere Inputs gegeben, wo man dann weiterarbeiten kann und besser wurde. Und dann hat sich natürlich auch für mich im Handball dann was geändert. Ich habe dann nicht nur noch Angriff gespielt, sondern auch Abwehr, weil ich gemerkt habe, ja, erstens ist es wichtig und zweitens, ich konnte es halt körperlich auch, weil davor war es halt einfach, ja, bei 110 Kilo und hin und her rennen, 60 Minuten war das einfach nicht drin. Und das war dann, wie gesagt, das Fundament wurde, also durch das Extra-Training oder durch das Training mit dir, konnte ich dann, sag ich mal, Stück für Stück über Monate mich da einfach verbessern. Und das habe ich dann auch irgendwann im Handball gemerkt, weil ich meine, die Leistungen gingen ja nicht nur handballerisch nach oben, weil ich mehr Tore geworfen habe, sondern es musste ja auch einen Grund haben, körperlich so. Deswegen, das ist einhergegangen. Und ich denke dann auch im dritten Jahr, als ich dann den Wechsel dann eben zu einer Mannschaft vollzogen habe, die noch mehr trainiert hat oder wo das normal war, das Dispensum dann so wirklich abzuspulen, habe ich ja dann auch mich in der Vorbereitung dann nochmal bei dir gemeldet oder haben wir die Vorbereitung bei dir gemacht, damit ich nochmal für den nächsten Schritt nochmal weiterkomme. Also es hat sich peu à peu, sag ich mal, über die Jahre aufgebaut und du hast da, glaube ich, einen ganz guten Weg immer gefunden, in den Wochen manchmal mehr reinzuhauen, manchmal weniger. Also du hast den aktuellen Stand ja auch immer berücksichtigt und da auch gemerkt, was jetzt die Woche geht und was nicht, weil die Wochen unterschiedlich immer aufgebaut waren. Das war ja jede Woche anders. Auch wegen den Einsätzen oder Trainingseinheiten bei der ersten Mannschaft. Deswegen, ja, war das eine schöne Leistungskurve nach oben, muss man eigentlich sagen. So.
Die Auswirkung, die körperliche und die positive Auswirkung auf dich auf dem Spielfeld, das haben dann auch andere gesehen. Und du warst so unter anderem der Türöffner für die Balinger Ecke. Ja, du bist, ich weiß, du warst der Erste. Und dann ist Koloce gekommen, der Hausmann ist gekommen, der Finn ist gekommen, der Fabi ist gekommen, der Moritz ist gekommen. Und da waren wir echt mal eine starke Truppe. Den Moritz habe ich übrigens am Sonntag, wo ich beim Spiel gegen THW Kiel war, gesehen. Der hat sich auch körperlich, das ist richtig.
Sah gut aus.
Das sah richtig gut aus. Also wenn ich überlege, noch damals in der A-Jugend und jetzt, natürlich sind es Jahre, die vergangen sind, aber er ist ein richtiger gestandener Bundesligaspieler geworden.
Ja, das stimmt.
Das war echt, aber es war wirklich eine geile Zeit. Ich erinnere mich gern dran an die Zeit, weil es war auch eine geile Gruppendynamik. Es war eine geile Gruppendynamik. Jeder hatte richtig Bock gehabt. Und mit Handballern ist es halt auch nochmal eine andere Schiene, als mit Fußballern zu arbeiten. Mit Handballern, die geben nochmal einen Ticken mehr Gas als mit Fußballern. Fußballern, die jammern halt immer wieder mal ein bisschen rum. Beim Handball ist es halt nicht ganz so. Und von dem her war es eine echt interessante Zeit. Und ja, dann kam traurigerweise, was heißt traurigerweise, für dich habe ich mich natürlich gefreut, aber da ja uns mittlerweile auch eine sehr, sehr enge Freundschaft verbindet, traurigerweise dein Wechsel nach Pfadi Winterthur. Und für mich persönlich hast du dort den größten spielerischen Sprung gemacht. Das ist meine Meinung. Du kannst mich natürlich verbessern. Du hast da einen besseren Blick. Du bist da. Aber was du da teilweise abgeliefert hast, ihr habt ja, ich war ja, du hast mich eingeladen und da habt ihr den Pokal gehabt, ja?
Das war der Supercup war es.
Supercup war das, gell? Und das war natürlich halt, von den Gegebenheiten war das natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja. Ja, bist du von deiner Zeit im Pfadi, wie das da, du bist angekommen, das hast du vorhin schon angesprochen, Trainingsintensität höher, und natürlich auch ein ganz anderes Pensum, ein ganz anderes Level nochmal. Wie war das da für dich, wo du dort angekommen bist?
Ja, also es war schon von der zweiten Mannschaft in Balingen, sag ich mal, wenn man gespielt hat, keine Ahnung, 300 Leute, wenn es gut kam, in der Sparkassenarena, dann sieht das ja doch ziemlich mickrig dann aus, wenn keiner da ist, zu ja einer neu gebauten Trainingshalle, neues Areal mit Physiotherapie, zwei Kraft oder ein Kraftraum, dann Kraftraum darf man es ja eigentlich gar nicht nennen, du hast es ja auch gesehen, Fitnessstudio, dann die Eiskammer drüber, dann ärztliche Versorger, also das war natürlich, ja, keine Ahnung, von Jan Regensburg zum Infrastruktur vom FC Bayern, so sage ich jetzt mal, vertrieben. Also es war natürlich eine andere Welt, die ich so auch noch nicht kannte und ja, man ist da auch anfangs so ein bisschen, ja, so ein bisschen demütig an die Sache rangegangen und ich wusste auch nicht genau, was mich da in der Schweiz erwartet, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe zwar schon gewusst, ja, das Level ist jetzt nochmal höher als in der dritten Liga, aber was jetzt letztendlich die Spielzeit angeht oder wie sich das dann auswirkt, wusste ich nicht. Aber ja, wie du sagst, es war spielerisch oder handballerisch hat sich dann nochmal was getan. Das würde ich auf jeden Fall auch sagen, weil das Spiel auch sehr, also das Spiel wurde auch dann noch ein bisschen auf mich zugeschnitten. Als ich dann kam, hat sich dann auch im Kreis was geändert, sag ich mal, von der Spielanlage und dadurch wurde das Team auch ein bisschen, ja, aufmerksam auf das Kreisläufer-Zusammenspiel und ich denke, da haben beide Seiten schon sehr von profitiert in den 1,5 Jahren. Also, ja, ich konnte da tatsächlich dann, denke ich, nochmal eine Schippe auch drauflegen. Leistungstechnisch auch vom Trainingspensum auch, weil wir da wirklich sehr, sehr viel trainiert haben und ja, aber das war eben auch genau das, was ich wollte zu dem Zeitpunkt und ich weiß noch, als ich zu dir gesagt habe, als wir da dieses, haben wir die Offseason da gemacht, damit ich da in der Offseason sozusagen in Winterthur nicht kaputt gehe, habe ich gesagt, jetzt müssen wir extra viel machen, weil die trainieren nochmal mehr und kann ich mich noch dran erinnern, dass wir da noch ein bisschen geschuftet haben und ich glaube, im Nachhinein war das recht wichtig, dass ich da einen guten Start hatte.
Ja. Also die Halle war sehr, sehr beeindruckend. Ja, wo ich bei dir war und mir das angeguckt habe, der Kraftraum unten, ja, Fitnessstudio, auch so eine Mischung aus dem Functional Training Studio. Und interessant, dass du sagst, die Eiskammer. Ja, dass das da schon ein Thema ist, wo dort auch berücksichtigt wird. Gerade im Sinne zur Regenerationsunterstützung, zum Regenerationssupport. Und ich glaube, das ist auch was im Profisport, bei den, so wie du gesagt hast, so von der Infrastruktur, wenn die Infrastruktur größer ist, bestimmt auch ein wichtiges Thema ist, was aber nicht ganz so billig ist, wie ich schon gesehen habe. So eine Eiskammer, die hat's ordentlich in sich. Und, und danach ging es ja dann, nach 1,5 Jahren, bist du, also zuerst warst du in der Schweiz und da hast du dir, glaube ich, den Titel bester Kreisläufer erstmal unter den Nagel gerissen, oder? Das war doch so.
Ja.
Also, von der Statistiken her. Da warst du doch ganz genau, so vorne mit dabei, oder?
Es gab nach dem ersten Jahr, glaube ich, eine Trainer- oder Liga-interne Abstimmung und für die Positionen eben für so eine Art All-Star-Team der Saison. Und da hatte ich es tatsächlich als Newcomer reingeschafft. Ja. War ich auch verwundert.
Also, nicht so bescheiden.
Aber ganz schön, war ganz schöner Titel.
Muss man ja, war allerdings ein bisschen Gebauchpinsel. War doch ein gutes Feedback für die Leistung, die du abgeliefert hast.
Ja, ich mein, klar, definitiv.
Weil ich meine, ich kenne dich, ich weiß, du bist sehr, sehr akribisch, du bist sehr fleißig, du bist diszipliniert, du planst deinen Tag, du hast dir auch diese Boots gekauft extra, um einfach die Regeneration einzuleiten. Und du machst sehr, sehr viel, du hast die richtige Profi-Einstellung. Und wenn man, sagen wir mal, auch wie du sagst, du kommst aus der dritten Liga, wo die Infrastruktur nicht ganz so gut ist, kommst du dann dahin, ist das dann aber auch eine schöne Geste, wenn du merkst, okay, gut, all der Einsatz und die Mühe hat sich gelohnt. Und dann ging es nach Konstanz, zweite Liga. Leider bist du ein Jahr nach mir gekommen. Das war ja noch ein Jahr nach mir. Mit Konstanz hab ich ja zusammengearbeitet in der Saison 18-19, wo sie von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen sind. Genau. Und genau, da hast du mit Fabi Widerstein, von dem haben wir vorher gesprochen, mit Fabi Widerstein gesprochen, mit Fabi zusammengespielt. Und da habt ihr teilweise mal richtig abgerissen.
Ja, ich habe leider mit Fabi ja nur 4 Spiele zusammengespielt, weil das war noch die saisonübergreifend, die ich dann kam. Aber die 4 Spiele haben auch sehr viel Spaß gemacht und dann war die sogenannte Corona-Pause erstmal. Ja. Fühlt sich jetzt auch schon ewig her an, aber ja, ist tatsächlich auch schon ein Stückchen her. Ja, genau, und Fabi ist ja dann zurückgegangen nach Balingen, hat dann zum Glück oder endlich die Anfrage aus der ersten Mannschaft da wahrgenommen und hat es ja bis heute, macht er das ja geil da, ja. Bei Balingen. Und ich bin dann sozusagen in seine Fußstapfen in Konstanz getreten und war dann auch sehr, wieder eine ganz andere Saison, wieder ganz anders als alle Saisons davor, muss man sagen, weil auch Corona natürlich damit reinspielte. Aber war auch eine sehr lehrreiche Saison, eine sehr, Saison, wo ich mich auch nicht nur handballerisch, sondern auch, sag ich mal, ein bisschen menschlich in einigen Dingen weiterentwickelt habe und auch eine andere Rolle im Team hatte. Und ja, die Teamkultur eine andere war auch mit dem Winterthur. Da habe ich auch wieder sehr viel dazugelernt und hat tatsächlich auch leider trotz des Abstiegs sehr viel Spaß gemacht.
Ja, da hat es dann leider am Schluss nicht mehr gereicht, gell?
Das stimmt,
aber, aber Schänzlehalle, wer mal in Konstanz ist und ein Handballspiel gucken will, der sollte mal in die Schänzlehalle gehen. Also wenn ich überlege, was da auch in der Saison 18-19, in der Aufstiegssaison, während der Saison und vor allem auch im letzten Spiel, wo es wirklich noch darum ging, dass man aufsteigen tut, was da für eine Stimmung herrscht.
Ich habe gerade Gänsehaut tatsächlich.
Das ist krass. Da hast du manchmal das Gefühl, da fliegt das Dach weg.
Ja, es ist so. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Ja. Es gibt schon, ich habe jetzt schon noch ein paar Hallen gespielt. Und man muss schon sagen, also klar, man ist natürlich auch, darf nicht vergessen, man ist das Heimteam, das macht natürlich schon was anderes, macht schon was aus, aber so eine Stimmung habe ich die letzten Jahre fast nirgends erlebt. Ja. Ich muss sagen, in Balingen war es auch sehr geil, wenn die erste Mannschaft, wenn da mal alle durchdrehen und da mal Druck auf dem Kessel ist. Aber Konstanz ist da schon, muss man wirklich sagen, Hut ab. Also das macht schon Spaß da, ja.
Ja, in diesem Sinne, Grüße an die Jungs von der HSG Konstanz. Vielleicht hört ihr den Podcast. War eine geile Zeit. Wir blicken auf jeden Fall mit Freude zurück. Ja, und dann kam die nächste Anfrage für die neue Herausforderung, wo du jetzt aktuell bist. Jetzt bist du gerade bei TuS im Essen. Sehr, sehr junges Team. Ja, sehr, sehr junges Team. Sehr, sehr, sagen wir mal, ein Team mit viel Potenzial. Wo dich geholt haben, im Grunde genommen, wo ich davon ausgehe, dass du als Leaderfunktion eigentlich als Erfahrener ein bisschen in die Führungsrolle reingehen sollst und versuchen sollst, da dementsprechend auch deine Erfahrung mit einzubringen. Und ich glaube, ihr seid gerade Vierter. Wie hast du dich da eingelebt? Wie sieht's da aus? Was ist so gerade die Richtung, in die es geht? Aufstieg, ja, nein. Was ist da gerade Phase?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben, wie du schon gesagt hast, eine sehr junge Mannschaft im Vergleich, sag ich mal, zu den Mannschaften, die auch das Ziel formuliert haben, wieder aufzusteigen. Und wenn man da sich halt jetzt, sag ich mal, mit den Mannschaften, die gerade vor uns sind, vergleicht, Gummersbach, Nordhorn, würde ich da vor allem die zwei dazu zählen, dann sind wir schon schon noch unerfahrener ein Stück weit oder nicht mehr so ganz so nicht ganz so abgezockt auf meine Position oder vielleicht im Schnitt als die zwei. Deswegen, ja, ist jetzt so schwierig, ein bisschen einzuordnen gerade. Also wir haben ja einen sehr guten Start gehabt in die Saison. Wir sind mit 4 Siegen gestartet und dann kam eine kleine Euphorie auf und ja, dann haben wir aber auch einen kleinen Dämpfer gleich mal bekommen, wieder mit einer anderen Serie, einer Negativserie. Deswegen war es dann so ein bisschen schwierig, sich so auch irgendwie, ja, zu sagen, wo steht man in dieser Liga. Und ja, wenn man eins weiß und die zweite Liga ein bisschen verfolgt, ist, dass die sehr, sehr ausgeglichen ist und sehr, sehr unberechenbar gleichzeitig dadurch ist und ja, viel Tagesform abhängig ist und auch natürlich viel da zusammenspielt, wie ist gerade die personelle Lage, wie sind es mit Verletzungen, wie ist es mit Corona-Fällen, weil mittlerweile ist ja so ist, dass die Spieler bei uns einzeln rausgenommen werden, wenn die positiv sind und nicht mehr das ganze Team dann nicht spielen kann. Also dann ergeben sich englische Wochen. Also das ist so ein bisschen eine schwierige Saison und ja, ich würde es auch so ein bisschen einschätzen, dass wir da noch nicht ganz so richtig durchgestartet sind. Also wir hatten immer wieder mal so Phasen, wo wir gut ein Stück gespielt haben, aber dann leider auch wieder Phasen, wo wir dann ein, zwei Spiele ja leider nicht mehr so auf dem Niveau, wie die anderen Spiele gespielt haben. Deswegen ist es gerade noch schwer einzuordnen. Wir sind jetzt auch punktetechnisch jetzt nicht vorne dabei, dass wir sagen, ja, jetzt wenn wir noch 2, 3 Spiele gewinnen, dann sind wir auf jeden Fall da in den Top 3. Deswegen, da ist schon noch eine kleine Lücke da. Ja, es sind schon noch ein paar Spiele zu gehen, so ist es nicht. Also es ist rechnerisch noch alles drin. Es kommt natürlich jetzt auch ein bisschen darauf an, wie die anderen Teams da spielen werden. Aber wenn wir es natürlich schaffen, jetzt die nächsten Spiele positiv zu gestalten und jetzt auch mal heute gegen Aue oder zum Beispiel jetzt am Samstag in Ludwigshafen zu gewinnen, dann kann man natürlich da ein bisschen hochspielen. Aber man muss jetzt auch ehrlich sagen, dass wir es nicht mehr ganz in unserer eigenen Hand haben. Da haben wir leider zu viele Spiele schon verloren. Und deswegen, ja, müssen wir ein bisschen gucken, wie auch die Restsaison so verläuft.
Okay. Du hast gesagt, ja, du hast dich in Konstanz persönlich ein bisschen weiterentwickelt. Jetzt ist ja der Name des Podcasts, welcher Athlet bist du? Wir sind alles Athleten, wir müssen alle abliefern. Und du hast ja nicht nur die Herausforderung, sagen wir mal, im Training immer Gas zu geben, gesund zu bleiben, die Spiele erfolgreich und positiv zu gestalten, sondern jetzt auch mit deinem Studium willst du ja auch, du musst ja vorausschauen, was ist nach der Karriere. Ja, im Handball, denke ich, ist es immer ein bisschen schwierig, nach der Karriere zu planen. Wenn du ein guter Fußballprofi bist, dann wirst du halt irgendwo Experte bei Sky oder kriegst eine eigene Sendung oder keine Ahnung was. Beim Handball ist es, glaube ich, immer ein bisschen schwierig. Leider, weil die Wahrnehmung einfach nicht so groß ist oder die Wertschätzung nicht so groß ist, wie jetzt gerade vom Fußball genannt. Wie oder wann kam der Punkt, wo du den Entschluss gefasst hast, okay, den Fokus wieder auch zusätzlich noch auf Studium zu legen, da unter weiser Voraussicht auf Karriereende? Und wie gestaltest du diesen Zeitaufwand? Du trainierst, wie oft trainiert ihr? 4-mal die Woche? 5-mal?
Jetzt gerade?
Ja.
Ja, wir trainieren jeden Abend, also jeden Nachmittag um 4. Und wenn eine normale Trainingswoche oder Spielwoche ist, dann trainieren wir noch 2-mal vormittags.
6.
Um 9. Das heißt, wir sind bei 7 Einheiten plus Spiel am Wochenende. Ja, wenn wir 2 Spiele haben, dann wird es natürlich vormittags eine Einheit weniger sein, wegen der Belastung. Also es sind schon, ja, plus 7, 8 Einheiten auf jeden Fall oder Zeitpunkte, wo du fix da sein musst. Und dann gibt es halt die Auswärtsspiele, wo du teilweise am Freitag losfährst und am Sonntagmorgen dann heimkommst. Also ist immer ein bisschen unterschiedlich vom Zeitaufwand. Ja.
Genau. Und wie managst du das Ganze, dein Studium unterzubringen? Ich meine, Bachelorarbeit ist nicht einfach. Ja, das ist nicht einfach mal kurz so dahingeschrieben. Die Studienzeit, ich weiß noch, wie du, wo du in Baling warst, mit dem Studium hast du vorhin schon angesprochen, mit nach Tübingen fahren im Zug. Das ist zeitaufwendig, die Vorlesungen sind zeitaufwendig, du musst Nachbearbeitung machen, du musst das Ganze recherchieren. Ein Studium ist ja kein Klacks. Wie schaffst du es, all das unter einen Hut zu bringen? Weil unter diesem Motto steht ja auch dieser Podcast, dass die Herausforderungen um uns herum, dass die so immens sind, zwar bei jedem unterschiedlich, aber dass wir trotzdem immer wieder Höchstleistung bringen müssen, um unseren Herausforderungen gerecht zu werden. Wie machst du das? Wie regelst du das Ganze?
Ja, also wenn man das nochmal so rückblickend dann nochmal anguckt, ist schon so, dass in Baling das nicht, also ich war auch sag ich mal, einfach auch nicht reif genug, diese Doppelbelastung irgendwie hinzukriegen. Das habe ich dann auch recht schnell gemerkt, dass eine Präsenzuni mit versuchten Profi-Alltag sozusagen, dass sich das zeitlich auch gar nicht ausgeht. Also ich wollte beispielsweise um 9 Uhr bei dir sein. Das heißt, ich muss um 7.30 Uhr frühest, also mindestens aufstehen, damit ich noch mit dem Zug da hinkomme. Dann musste ich zu dir hinlaufen, dann haben wir das Training 2 Stunden gemacht, dann war es eigentlich schon wieder mittags, wo ich Mittag essen soll. Und dann hätte ich direkt nach Tübingen fahren können bis maximal 4 Uhr. Das heißt, ich würde vielleicht 2 Vorlesungen noch mitkriegen und dann war um 17 Uhr schon wieder Training. Wenn ich bei der ersten Mannschaft da war, war schon früher Training. Also es hat einfach nicht hingehauen und das hat man dann auch irgendwann schon auch deutlich gemerkt. Und das Gute ist, ich konnte vielleicht 1-2 Jahre mal sagen, ich mache es jetzt einfach so, ich probiere es jetzt einfach mal aus und setze mal alles auf den Sport und lasse das mal das Studium so ein bisschen schleifen. Woanders hätte es nicht funktioniert, muss man auch ehrlich sagen. Und habe dann aber auch im dritten Jahr gemerkt, in Balingen, dass das nicht funktioniert, dass ich nur Handballprofi mache und vor allem nicht von der Bezahlung. Also es hat ja hin und vorne keinen Sinn gemacht. Und irgendwann sitzt ja auch die Familie im Nacken und sagt, was machst du eigentlich hier? Und dann habe ich mit dem Wechsel in die Schweiz, war das tatsächlich für mein Studium die beste Entscheidung, weil ich dadurch an die Fernuni gegangen bin. Und ohne das hätte ich den zeitlichen Aufwand auch mit dem Training vor Ort dann da nicht vereinbaren können. Und habe halt immer versucht, dann in den Zeiten, die ich zwischen Training und Spiel und Regeneration, was man da alles gemacht hat, halt meine Aufgaben vom Studium hinzubekommen. Und das Gute war, ich konnte mir halt einfach die Zeiten selber nehmen und die Hausarbeiten so selber schreiben, wie ich wollte. Und die Präsenzprüfungen in Zürich, die konnte ich halt mit dem Auto anfahren. Aber die waren natürlich, das waren 2-3 im Jahr. Also das war natürlich total entspannt. Und Hausarbeiten kriegst du halt schon irgendwie dazwischen reingecrasht. Aber man muss natürlich da zeitlich schon, ja, die Wochen schon irgendwo auch planen, weil es ja doch schon ein anderer Zeitaufwand ist, jetzt als davor in Balingen. Und was man natürlich auch noch dazu sagen muss, was mir gerade eingefallen ist, dass in der Schweiz halt auch einfach weniger Fahrzeit, du hast ein bisschen mehr Zeit vom Wochenende, du musst nicht durch 7-8 Stunden irgendwo rumgurken von Konstanz oder aus oder auch von Essen. Klar hat man hier weniger Fahrten, aber der Zeitaufwand war geringer und dadurch konnte ich mein Studium besser weiterführen und habe da auch eigentlich, ja, muss man wirklich sagen, jetzt im Nachhinein 70-80% habe ich wahrscheinlich in der Schweiz von meinem Studium jetzt geschafft. Also den Rest habe ich jetzt noch in Konstanz und in Essen durch die Arbeit jetzt hier bewältigt, aber ohne den Wechsel an die Fernuni wäre das nicht möglich gewesen.
Okay. Wie sehen denn deine persönlichen Strategien aus? Ich meine, du hast körperliche Belastung und mentale Belastung. Okay, Lernen ist eine hohe Herausforderung für den Kopf, konzentriert bleiben, dann die körperliche Belastung. Wie sehen da deine Strategien aus, damit du einfach immer wieder, sagen wir mal, zu einem Punkt zurückkehrst, wo du sagst, okay, gut, das ist jetzt, sagen wir mal, mein innerer Ruhepol, mein innerer Nullpunkt, von da kann ich jetzt wieder Gas geben. Weil wenn du ja immer bis Anschlag fährst, irgendwann klappt man ja zusammen. Irgendwann ist die Konzentration weg, die körperliche Leistungsfähigkeit ist weg. Und wenn man das eine Weile treibt, kommen Sachen wie Burnout, Übertraining und was weiß ich was alles. Wie sehen deine persönlichen Strategien aus, damit du immer komplett, auf gut Deutsch gesagt, im Saft stehst?
Ja, ich habe das jetzt schon auch gemerkt, dass tatsächlich das erste Mal so richtig den Studieneinfluss oder dass man einfach, wenn man jetzt wirklich mal 5-6 Stunden am Stück am PC sitzt und dann gleich ins Training geht, dass es jetzt nicht so optimal ist. Also das ist kein Zustand, den man wirklich lang und oft machen kann, wenn man halt wirklich im Training da mit 100% Leistungsfähigkeit und geistiger Aufmerksamkeit da rumspringen will. Also das ist halt so, man hat, glaube ich, durch die letzten Jahre so eine Art Routinen gefunden, wo man einfach merkt, okay, heute oder in der Woche sind Tage, da habe ich für das und das Zeit. Und dann gibt es einfach Tage, da habe ich für gar nichts Zeit. Also da liegt halt die Arbeit oder das, was man jetzt gerade machen muss, einfach mal 2-3 Tage rum, weil man einfach Vormittagstraining hat, dann irgendwelche Sachen mittags zu erledigen hat, nachmittags ist Videostudium, am nächsten Tag fährt man los, dann ist man irgendwie im Bus, dann ist Auswärtsspiel und dann kommt man 2 Tage später wieder nach Hause und man hat nichts für die Uni gemacht. Deswegen das Wichtigste ist, glaube ich, als Strategie so eine Art Routinen zu haben und zu wissen, wann hat man wirklich Zeit, also diese Slots, und wann nutzt man sie auch. Die muss man natürlich dann teilweise auch wirklich nutzen, weil sonst kommt man wirklich auch nicht voran. Ja. Aber muss sich dann auch gleichzeitig wieder, wenn man halt weiß, heute habe ich dafür Zeit, auch wieder die Pausen auch nehmen, auch mal weder Handball noch Studium zu machen, weil ja immer nur zwischen den zwei Sachen hin und her springen, das funktioniert auch nicht. Also das merke ich jetzt auch erst, seitdem ich ein bisschen älter geworden bin, dass man so dieses, ja, mit 21, 22 jetzt einfach mal gefühlt 50 Stunden die Woche trainieren und so, das macht halt schon Bock und funktioniert auch in dem Alter, aber irgendwann merkt man, es gibt auch noch andere Dinge, ja, die wichtig sind und die Spaß machen. Deswegen, ja, es ist nicht immer, es ist einfach so ein Spagat, den man finden muss. Ich glaube, den habe ich jetzt für mich irgendwie langsam so gefunden. Den finden manche auch früher oder später. Und es gibt ja viele Leistungssportler, die das Bravour meistern. Ich habe da ein bisschen gebraucht, aber mittlerweile klappt es, glaube ich, ganz gut.
Ja gut, auch vom Alter her bist du noch optimal dabei. Ja. Dann hast du das jetzt, jetzt überlege ich gerade den Bachelor, wann hast du den fertig, im Sommer?
Ja, also optimal wäre, wenn ich im Sommer das bestandene Zeugnis zugeschickt bekomme. Ja, das wär's.
Ja gut, und dann noch den Master dranhängt. 2 Jahre geht der Master, oder?
Ja, genau. Ja.
Bist du 30?
Genau 30, ja.
Beste Alter.
Beste Alter.
Das beste Alter. Zum Weitermachen. Das beste Alter. Ja, was ist denn dann so der Plan, wenn wir jetzt einmal auf die Handballkarriere gucken, auf die Profikarriere, erstmal da drauf gucken, was sind so deine Ambitionen, was sind so deine Ziele für die nächsten 2, 3 Jahre?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Also die habe ich mir auch schon so ein bisschen gestellt, die kann ich jetzt gar nicht so klar beantworten. Also einmal will ich natürlich schon jetzt auch, wie gerade angesprochen, da im Studium weiterkommen und auch optimalerweise wirklich dann mit 30, 31 dann mal so die Berufsausbildung abgeschlossen haben. Schauen wir mal, wie das in der Theorie und der Praxis dann der Unterschied dann ist. Aber das wäre so das eine. Und handballerisch ist ja nicht so einfach zu beantworten, die Frage, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe jetzt noch 1,5 Jahre oder sagen wir bis, ja, ein Monat, 3 Monate und 1 Jahr, also noch 1,5 Saisons sozusagen, Vertrag hier und wie es weitergeht, ob ich hier bleiben will, ob sich irgendwas anderes auftut, mit dem Pensum nochmal runterfahren will, wegen der anderen, also wegen der Berufsausbildung oder man nochmal irgendwie einen Sprung nach oben machen kann, tatsächlich. Das ist gerade sehr schwer zu sagen. Ich glaube, das ist was man auch nicht so wirklich gut prognostizieren kann. Es war natürlich jetzt schon so die letzten Jahre, dass für mich jeder Wechsel irgendwo ein Upgrade war oder eine Bestätigung von der Leistung, von dem, was ich die Jahre davor gemacht habe. Und gleichzeitig muss ich auch hier schauen, dass ich halt meine Leistung erstmal so bringe, dass ich ja eventuell die Möglichkeit habe, nochmal was anderes zu probieren oder was Höheres zu schaffen. Aber das ist gerade sehr, sehr schwer zu beantworten. Deswegen muss ich da ein bisschen gucken, wo es mich hintreibt, wie auch die Leistungen von mir sind. Und dann auch, eventuell kann ich dann auch zwischen ein paar Optionen wählen. Aber die sind mir gerade noch nicht, die weiß ich gerade noch nicht, welche das sein könnten.
Die noch nicht kommen, die noch nicht offen sind. Nee, ja, klar. Im Profisport ist ja immer so, jetzt kannst du, wenn du jetzt die Saison vielleicht nicht ganz optimal gespielt bist, bist du nicht auf dem Schirm, nächste Saison reißt du die Hütte ab und dann plötzlich stehen drei Leute vor der Tür und sagen, ey, komm rüber. Ist die Frage, hättest du noch Bock, also meine persönliche Frage an dich, jetzt hättest du noch Bock, Erstliga-Angebot nochmal alles in die Waagschale reinzuwerfen, weil mit 27, 28 bist du ja eigentlich auf der besten körperlichen Leistungsfähigkeit, die du, sagen wir mal, als Mann im Profisport haben kannst. Ja? Du hast die Erfahrung, du hast die körperliche Reife, da passt eigentlich alles. Ja, wäre das, wo du sagen würdest, okay, gut, erste Bundesliga, wahrscheinlich 8-mal die Woche Training, dann Spiele, aber halt nochmal richtig. Wäre das, was du sagen würdest? Ah, da grinst er schon. Ich glaube, das wäre schon was, gell? Das kann sein. Ich glaube schon. Oder wäre das was für dich, wo du sagen würdest, okay, gut, jetzt will ich es nochmal wissen?
Ja, klar, natürlich. Also, wenn ich jetzt was anders sagen würde, würde ich lügen. Also, ich meine, die ganzen den ganzen Spaß, den wir die letzten Jahre da gemacht haben oder auch den ich da jetzt mit dir angefangen habe im Barling, der war ja echt immer mit dem Ziel, ja, ich will halt schauen, wie weit es geht. Und das Weiteste, was halt geht, ist halt erste Liga in Deutschland, muss man so klar sagen. Und wenn sich da eine Möglichkeit auftun würde, die für mich realistisch ist oder auch irgendwo Spielzeit garantiert, dann würde ich natürlich auf jeden Fall machen. Also das ist ja der Traum von jedem Handballer oder von jedem Zweitliga-Handballer sowieso. Da schielt man immer in die erste Liga hoch. Das ist ja auch irgendwo der Grund gewesen, warum ich hierher gewechselt bin, weil ich halt damit meine größten Chancen sah, sage ich mal, erste Liga zu spielen und das mit dem Aufstieg mit dem TuS zu schaffen sozusagen. Also ja, wenn da noch was passiert, dann sage ich da wahrscheinlich nicht nein, aber das ist jetzt leider nur Zukunftsmusik.
Ja, aber dann könnte natürlich die Gefahr bestehen, dass das Masterstudium wahrscheinlich ein bisschen rausgeschoben werden muss, oder?
Ja, da habe ich jetzt auch gerade drüber nachgedacht. Ja, stimmt schon. Also ich glaube, wenn natürlich nochmal, sag ich mal, sportlich was Höheres irgendwie anstehen könnte oder was mehr, nochmal mehr Aufwand benötigt, dann würde man da gerade eben durch das Fernstudium ein bisschen die Prioritäten verschieben können. Und wenn man dann weiß, man hat das ein, zwei Jahre nur diese Erst- oder Zweitliga-Saisons nochmal, dann ist das ja auch okay, weil dann weiß man, das ist jetzt was zeitlich Begrenztes und das macht man nicht 50 Jahre noch, sondern das ist jetzt die letzte Chance sozusagen. Und danach geht es auch mit dem Alltagsleben weiter.
Also, du sprichst es gerade an, was glaubst du, wie lange willst du oder kannst du auch körperlich, ja, auf einem Niveau fahren, wo du zufrieden bist? Weil ich kenne dich, wenn du mit deiner Leistung nicht zufrieden bist, ist es immer so eine Sache, dann sagst du weil du willst immer Maximum, ja, du willst immer Maximalleistung abrufen, dein Bestes abrufen und wenn nicht, dann bist du angefressen, ja. Und ich persönlich schätze dich jetzt nach den Jahren so ein, wenn du irgendwann mal merkst, dass du diese Höchstleistung nicht mehr abrufen kannst, wirst du wahrscheinlich überlegen, was tue ich jetzt als nächstes? Was glaubst du, wie lange kannst du auf körperlich hohem Niveau spielen, mit dem du zufrieden bist, dass du sagst, okay, gut, wie lange soll die Handballkarriere noch gehen? 32, 33, 34? Ich meine, jetzt kommt ein 36-Jähriger nach Barling.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, ja, es liegt immer noch daran, wie verletzungsfrei kommt man durch. Da bin ich die letzten Jahre auch immer noch sehr, sehr glücklich oder gut unterwegs. Also das spielt mit Sicherheit rein. Die Frage ist auch, wie viel Spaß macht es? Ja, wo spiele ich gerade? Was habe ich für Spielanteile? Was habe ich für eine Rolle im Team? Und wo befinde ich mich gerade? Also welche Liga, welche Mannschaft? Wie viel Aufwand wird betrieben? Deswegen ist es sehr schwer, jetzt sage ich mal, eine klare Zahl dazu nennen. Aber ja, wenn man sagt, man will diesen Profi-Alltag weitergehen vom Level, dann denke ich, hat man, ja, wenn man jetzt 28 ist, noch 3, 4 Jahre auf jeden Fall, wo ich mir vorstellen könnte, das könnte man so abrufen. Und dann wird es schon interessant, muss ich ehrlich sagen. Also dann bin ich mir nicht sicher, ob das der Körper so hinkriegt. Auch eben dieses körperbetonte Spiel dann noch so umzusetzen, Tag für Tag, so, weil das halt auch ein gewisser Verschleiß da, wenn man halt jetzt im Kreis spielt, ist halt schon was anderes als auf außen, denke ich, wo man halt doch ein bisschen mehr abkriegt auf Dauer oder bekommen. Es ist sicher auch so, dass da die Spielzeiten einfach am kürzesten sind. Und deswegen, es gibt natürlich schon auch Kreisläufer, die auch 36, 37 spielen, aber das ist dann schon echt auch eine knackige Nummer, muss man auch ehrlich sagen.
Ja, das glaube ich. Und du hast ja vorhin gesagt, den Master in Umwelt. Was sind deine Pläne nach der Karriere? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, in welche Richtung es gehen könnte für dich, was für dich interessant wäre, was eine mögliche Option wäre, um da dann nach der Karriere weiter, sagen wir, gerade das Berufsleben dann richtig anzugehen?
Ja, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, ich würde mal probieren, Trainer werden zu wollen, aber da bin ich mittlerweile auch schon nicht mehr ganz so heiß drauf, weil ja, man auch diesen Profi-Alltag, also wo man sich natürlich glücklich schätzen muss, dass man den hat, das darf man nicht vergessen. Aber man auch irgendwie an dieses Zeitkonstrukt halt so gewohnt ist, dass man da vielleicht mal gerne auch ausbrechen wollen würde, deswegen Ja, zieht mich jetzt gerade nicht hin, Handball nach dem Handball zu machen, gerade statt jetzt, aber das kann ich natürlich auch noch ändern. Was jetzt Arbeiten angeht, weiß ich noch nicht genau, wie ich das definieren würde, wo ich mich dann sehe. Ich glaube, durch das Masterstudium, was ich vorhabe, ist schon so ein bisschen vorgegeben, welche Richtung es doch gehen soll und welche Firmen vielleicht auch oder Organisationen. Aber wie ich mich da am besten einbringe, das kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Vielleicht wird es doch irgendwie durch den Sport wieder so eine Art, ja, irgendwie Teamrolle sich ergeben oder ja, ich da meine Kompetenzen da irgendwie durch das einbringen kann. Aber da bin ich ehrlich gesagt noch gar nicht so weit und weiß auch noch nicht so genau, was meine Stärken aber auch außerhalb vom Handball sind. Die muss ich da auch erst mal ein bisschen entdecken. Und dann gucken wir mal.
Ich finde es mega spannend. Wie gesagt, wir kennen uns jetzt seit 2017 und ich finde es immer wieder großartig. Erstens, wenn so Freundschaften entstehen und vor allem, wenn ich dann auch sehen kann, wie sich auch das bei dir, das Leben dementsprechend gewandelt hat. Ja, wie du gereift bist. Und ich bin gespannt, wo wir stehen, wenn wir uns in den nächsten 2, 3 Jahren mal wieder unterhalten und auf den Podcast zurückblicken und einfach mal gucken, was da so passiert ist bis dahin. Deine persönlichen Ziele, abgesehen von der Bachelorarbeit für dieses Jahr. Was hast du dir noch für Ziele gesteckt?
Für dieses Jahr.
Ja.
Oh, das ist eine gute Frage, ja. In diesem Jahr, tatsächlich ist es ja noch ein bisschen, wo ich mich sehr drauf freue, ist in der Sommerpause mal wieder zu verreisen, hoffentlich. Tatsächlich ist es ein sehr, sehr großes Bedürfnis von mir oder von vielen, kann ich mir vorstellen mittlerweile, um auch mal jetzt, sag ich mal, fernab vom Handball und von den letzten halben Jahr, sag ich mal, extra Doppelbelastung mit der Arbeit, einfach mal komplett die Birne mal durchzulüften, wirklich mal was anderes machen und ja, da mal so eine Art Reset machen, damit man auch mit neuer Power dann in die nächste Saison gehen kann. Und darauf freue ich mich auch ehrlich gesagt schon ziemlich, dass nächstes Jahr, also nächste Saison, ist ja auch immer ein Neuanfang sozusagen und man kann so das Gelernte, was man, wenn man neu ist, dann auch mitnehmen. Deswegen hoffe ich, dass da in dem Restjahr sozusagen sich so auch meine Leistungen oder meine sportlichen Leistungen auch stabilisieren oder verbessern werden hier, weil ich einfach, ja, durch das, dass man neu ist, ja doch ein bisschen Anlaufzeit gebraucht habe. Und ja, was ich mir auch wünsche, das hat natürlich jetzt wenig mit den Themen zu tun, dass die Welt wieder ein bisschen friedlicher wird. Das werde ich wahrscheinlich nicht selber beeinflussen können, aber das ist mir noch gerade eingefallen. Das wollte ich
Ja,
noch
ja.
dazu sagen.
Wir kommen auch langsam schon zum Ende dann vom Podcast. Und am Ende des Podcasts gibt es immer 3 Fragen, die ich stelle. Und Frage Nummer 1 ist: Was motiviert dich, jeden Tag aufzustehen und Bestleistung zu geben? Dass du jeden Morgen aufstehst und sagst: Hey, heute ist Game Day, let's rock.
Das ist eine sehr gute Frage, die ich, glaube ich, schon mal gestellt bekommen habe. Und meine Antwort wurde dann tatsächlich ein bisschen gelacht. Aber also das bin ich selber. Also ich kann es nicht anders beantworten. Ja. Ich selber, der da oben drin oder der da irgendwo, ich weiß es nicht genau, der treibt mich da noch an. Also jetzt noch. wenn er dann nicht mehr, wenn er es nicht mehr tut, dann sage ich dir Bescheid. Aber das ist so der. Ja, ich weiß nicht, wie man es da beweisen will, ob sich selber oder anderen, die man vielleicht gar nicht kennt. Aber es ist einfach der innere Antrieb, den man da hat. Und manchmal weiß ich auch nicht genau, woher das kommt so richtig. Hat sich einfach über die Jahre rauskristallisiert. Und wahrscheinlich ist das auch so ein Merkmal oder Attribut, was Leistungssportler einfach mit sich bringen oder ja, irgendwie in sich haben müssen, damit sie den Aufwand halt auch bewältigen wollen.
Da gibt es nichts zu lachen. Ist ein guter Antrieb. Ist ein
Ja,
guter Antrieb. Besser als ein äußerer Antrieb. Frage
genau.
Nummer zwei. Frage Nummer zwei. Was war bisher deine größte Herausforderung und was hast du daraus gelernt?
Oh, das ist schwierig, ja. Also, ich glaube, dass ich die größte sportliche und menschliche Belastung oder Schwierigkeiten in der Schweiz tatsächlich hatte, aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen, die jetzt den Rahmen hier sprengen würden. Aber da habe ich auf jeden Fall sehr viel gelernt aus der Zeit. Und ja, das hatte nicht nur sportlich, ist nicht nur sportliche Natur gewesen, sondern auch eben gerade zwischenmenschlich habe ich gemerkt, ich muss mich auch in einigen Situationen anpassen oder mal doppelt absichern. Und ja, das war eine große Lehre und die war auch, glaube ich, ganz gut soweit.
Und Frage Nummer 3, was war bis jetzt der schönste Tag deines Lebens?
Wow, das sind ja echt richtig Hammerfragen hier. Der schönste Tag meines Lebens.
Bis jetzt.
Also ich würde jetzt nicht, ich will mich nicht auf einen Tag festlegen. Da du aber einen Tag hören willst, versuche ich dir einen zu geben. Ich glaube, also einer, was ich jetzt einfach mal sportliche reduziere, weil wir ja doch über Sport hier viel reden, ist eine ganz lustige Geschichte. Die kann ich jetzt hier noch kurz auftun, weil mein erstes Profispiel in Gummersbach im HBW 1, also mein Erstligadebüt, wenn man so sprechen will. Und da ging es um Abstiegskampf in HBW und Fabi und ich durften mitfahren, weil ja eigentlich fast alle Kreisläufer verletzt waren und ich war das erste Mal dabei, ausverkaufte Schwalbe Arena, so ich schon gegrinst wie ein Honigkuchenpferd, wie jetzt gerade, siehst du ja. Und ja, durfte dann irgendwie in der 20. Minute rein und habe einen Ball nicht richtig gefangen, den irgendwie noch versucht aufs Tor zu werfen. Es war ein Fehlwurf, es gab einen Gegenstoß, ein Tor und im nächsten Angriff habe ich eine Sperre gestellt, es war ein Stürmerfoul und dann saß ich wieder auf der Bank. Das heißt, ich habe in einer Minute 2 Fehler gemacht. Das war mein Erstligadebüt. Und das Spiel haben wir leider auch noch verloren im Nachhinein. Aber ich war der Einzige, der in der Kabine, glaube ich, gute Laune hatte. Obwohl ich nicht gut gespielt habe und wir nicht gewonnen haben. Deswegen, ja, es war einfach sehr, sehr geil, das Ganze erleben zu dürfen. So, man hatte da irgendwie trotzdem Spaß, obwohl es gar nicht lief. Also weder bei mir noch bei der Mannschaft so im Nachhinein. Und ich weiß noch, ich musste mir da auch das Grinsen verkneifen, weil wir ja verloren hatten und ich auch traurig in der Kabine wirke. Aber letztendlich war ich sehr, sehr glücklich, dass ich das mal erleben durfte. Ja. Deswegen würde ich den Tag jetzt einfach mal so auswählen. Okay. Der passt doch zum Podcast. Deswegen, das war einer von den Highlights damals.
Geil, geil. Kannst du dir richtig vorstellen. Du grinst dir voll an, innerlich freust du dich wie Sau. Genau. Und außerlich musst du sagen, ah, scheiße.
Ja, genau.
Mann. So schlimm, Mann. Ich finde es so schade. Ich finde es so schade.
Ja, so schade, genau. Ja, das war so.
Geil. Benjo, ich danke dir recht herzlich, dass du beim Podcast dabei bist. Es ist mir immer wieder eine Freude, dich zu sehen, mit dir zu quatschen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in live. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, findet ihr auf dem YouTube-Kanal unten auch ein Video von der Preseason, die wir mit dem Dangers gemacht haben. Ihr könnt auch auf unserer Insta-Seite, findet ihr auch verschiedene Trainings- und Workout-Videos für Handballer unter anderem. Gerne folgen, wenn euch die Folge gefallen hat, dem YouTube-Kanal. Abonnieren, gerne die Glocke aktivieren. Und wenn ihr den Podcast nur als Audio hört, dann gerne auch den Spotify-Kanal abonnieren, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Wir sagen danke fürs Zuhören. Danger, danke für deine Zeit.
Und vielen Dank auch, hat Spaß gemacht.
Freut mich und ich wünsche einen guten Morgen, eine gute Nacht, einen schönen Tag, je nachdem, wann du den Podcast hörst. Und wir sehen uns und hören uns zur nächsten Folge. Mach's gut.
Ciao.